lustig.
Alex und die Kabarettstars.
Haha, lustig in der Herkules-Sonderedition. Der Klagenfurter Kleinkunstpreis wird am 11.11. verliehen und bis dahin stellen wir euch die 6 Finalisten vor. Und den Anfang macht der Onkel Schuppi, der Sascha Ordner. Hallo.
Ja, vielen Dank. Hallo, servus.
Onkel Schuppi muss mir erklären.
Ja, ich sage immer ganz kurz und knapp, die Leute fragen nach, das heißt, der Name funktioniert. Eigentlich ist die Geschichte für mich hat sich sehr natürlich ergeben. Also meine Schwester hat mich immer Schuppi oder Schuppetti genannt, das war so der Spitzname.
Hast du Schuppen gehabt und oder warum?
Das ist immer die Frage, genau. Die Antwort ist, ja, habe ich, aber das ist nicht der Grund. Na, das war einfach der Spitzname und meine Schwester hat mittlerweile 3 Kinder, ich bin 4-facher Onkel und irgendwann ist dann das Gespräch gekommen, ja, jetzt fangen die Kinder zum Reden an und jetzt müssen sie sich angewöhnen, dass sie Onkel Sascha zu mir sagen, sonst bleibe ich immer der Onkel Schuppi. Und ich war dann ein bisschen schockiert und habe gesagt, wieso, warum sollten wir das ändern? Und sie hat gesagt, na, vielleicht stört dich das. Also nicht immer gedacht, Onkel Saschas kann es ja viele auf der Welt geben, aber Onkel Schuppi wird es nur einen geben. Und den Namen habe ich dann gleich auf die Bühne mitgenommen.
Sehr cool. Machen wir es klassisch und ich würde sagen, du stellst dich selber bitte mal kurz vor.
Ja, perfekt. Wie gesagt, mein Name ist Sascha Ordner. Ich stehe als Onkel Schuppi auf der Bühne. Ich bin 28 Jahre alt, studiere Philosophie im Master. Ich veranstalte Body Positive Events und bin derzeit als Werbemodel tätig. Ich mache außerdem eine Ausbildung zum Mindset Coach und hatte letztes Jahr im August mein Kabarettdebüt. Und außerdem bin ich ein bisschen als Musiker tätig. Ich singe auch bei einem Chor mit, der recht ambitioniert ist. Und ja, ist eh schon einiges. Ich bin bei den 4 Leaders dabei. Das ist eine Männer-Cheerleader-Gruppe. Das bringt so ein bisschen das Klischee, das man über mich vielleicht haben möchte, ein bisschen auf.
Was soll das Klischee sein?
Das ist eine gute Frage. Na, ich glaube, dass ich schon auf den ersten Blick für viele Leute ein bisschen konservativer und ja, auch verrückt. Ich glaube, den verrückten Teil in mir und von meinem Charakter holt das ganz gut raus.
Du hast gesagt, du studierst Philosophie, oder? Was ja irgendwie jetzt so mit Kabarett auch gut zusammenhängt, oder? Das kann man ja gut irgendwie verbinden.
Ja, für mich auf jeden Fall. Also für mich geht das Hand in Hand. Denk wahnsinnig gern über die unnötigsten Details im Leben nach und da entsteht für mich ganz viel Humor oder da ist ganz viel Humor enthalten und ich habe auch generell so als meine Lebensphilosophie irgendwie den Zugang über Humor, also ich finde schwere Zeiten sind wesentlich besser zu verkraften, wenn man noch irgendwas zum Lachen hat und das zieht sich eigentlich durch mein Leben quer durch.
Gibt es da Grenzen für dich, worüber man nicht lachen kann, worüber man nicht lachen sollte?
Tatsächlich nicht. Also ich bin da recht extrem. Das ist auch in meinem Humor dann, das spiegelt sich auch wieder. Ich werde das öfters auch gefragt. Ich glaube, für mich ist es so, dass man alles sagen darf, aber man darf nicht alles meinen. Und da kommt für mich der Unterschied ins Spiel. Wenn man merkt, dass Leute da irgendwas propagieren, was nicht okay ist und da vielleicht sogar politisch dahinter stehen, ist es natürlich problematisch und nicht okay. Wenn es aber jetzt darum geht, dass man absurden Humor übertreibt und auf die Spitze treibt und damit auch im besten Fall noch zum Nachdenken anregt, dann finde ich es sehr in Ordnung.
Das richtige Mindset ist ja auch sehr wichtig und ist das auch etwas, das du forcierst, weil also es ist nicht billige Trash-Comedy, sondern du machst schon Comedy mit Botschaft, oder? Ist dir das wichtig?
Mir ist das tatsächlich sehr wichtig. Ich weiß nicht, ob ich das schon ausreichend gut genug mache und kann, im Sinne, dass es auch bei jedem so ankommt. Also es gibt schon auch immer wieder Kritik von wegen, man darf nicht nach unten treten. Mein Ansatz dazu ist, dass ich nicht die Einstellung habe, dass ich da nach unten drehe, sondern ich begegne dann dem Thema auf Augenhöhe, sonst würde ich die Witze nicht machen. Insofern, ich hab sehr viele banale und sehr plumpe Themen. Also mein Programm heißt Ausgeschissen. Und es geht dementsprechend auch relativ viel um Verdauungsprobleme und Tabus und Sachen, über die man gesellschaftlich nicht reden kann oder wo man das Gefühl hat, man darf nicht mehr oder kann nicht mehr drüber reden. Und ich finde, dass es eigentlich genau da Bedarf gibt, dass das enttabuisiert wird und dass genau da drüber geredet wird. Und auch da ist wieder Lachen für mich ein Ansatz. Wenn es okay ist, dass man Fehler machen darf und dann drüber gelacht werden kann, ist es einfacher, drüber zu reden, wenn es schwierig wird.
Wie hast du den Schritt auf die Comedy-Kabarett-Bühne gewagt?
Für mich war das immer ein Riesentraum, den ich mir erfüllen wollte und mich extrem lange für mein Gefühl nicht getraut habe. Und ich habe dann einfach beschlossen, dass ich es jetzt machen werde und habe dann begonnen, mein Kabarettprogramm zu schreiben und habe dann gemerkt, dass mein innerer Widerstand sehr hart angekämpft hat. Und ich habe es dann ganz banal gemacht und habe einfach mein Sparkonto geplündert. Das waren damals 5.000 Euro und habe sie meinem Bruder in die Hand gedrückt und habe gesagt, bis Ende des Jahres habe ich eine Dreiviertelstunde Programm, sonst gehört das Geld dir. Und das war ein Druck, der sich auszahlt hat, weil dann hat man wirklich plötzlich Motivation, was zu tun. Und so ist es dann entstanden, dass ich eigentlich ohne Vorkenntnisse oder Erfahrung dann tatsächlich im Endeffekt ein 1,5-Stunden-Programm geschrieben habe, das ich jetzt aktuell auch noch aufführe.
Und du hast das gestartet mit Open Mics oder wie kann man sich das vorstellen?
Nein, tatsächlich. Ich habe das Programm, also ich habe so mit 20 circa begonnen, Sachen aufzuschreiben, die ich lustig finde. Und das ist eine extrem lange Liste geworden. Und das war dann so mein Ideenpool. Und ich glaube, mit 26, also so vor 2 Jahren, habe ich dann begonnen, diesen Gedanken ernsthaft zu fassen, dass ich jetzt zu schreiben beginne. Und ich habe nicht genau gewusst, was ich gemacht habe. Ich war auch noch nie beim Open Mic zu der Zeit. Und ich habe dann einfach selber mit meiner Freundin gemeinsam eine Veranstaltung geplant. Das war im Café Kreuzberg in Wien im 7. Und habe halt Freunde und Bekannte eingeladen und habe dann eigentlich zum ersten Mal das Kabarett angetestet und Gott sei Dank hat es funktioniert und es wurde viel gelacht. Und ich habe jetzt nachträglich eigentlich erst begonnen mit so Stand-Up-Auftritten und muss gestehen, das ist viel schwieriger. Also wenn ich 1,5 Stunden Zeit habe, dann bekomme ich die Leute zum Lachen und kann meine Geschichten erzählen und komme im besten Fall oder meistens gut an. Wenn ich 5 Minuten auf der Bühne habe und die Leute kennen mich nicht, ist es wahnsinnig schwierig, mit dem Stand-Up-Tempo mitzuhalten. Und das ist jetzt auch ein Prozess einfach. Also ich lerne langsam dazu. Ich würde das nächste Programm auch anders schreiben, weil ich jetzt weiß, was gefragt ist und was gebraucht wird. Also jetzt von der Technik.
Also wenn die HH Lustig-Hörer über das Finale des Herkules entscheiden würden und du jetzt 2 Minuten Zeit hättest, für welchen Gag aus deinem aktuellen Programm, für welches Thema würdest du dich da entscheiden?
In meinem Programm rede ich über Sex und Verdauungsprobleme. Das trifft sich sehr gut, weil Liebe geht ja bekanntlich durch den Magen. Ich glaube, das sind auch Themen, die den Leuten nie langweilig werden. Und jeder kann sich in Beziehungsprobleme und Dating-Schwierigkeiten reinversetzen.
Und Verdauungsprobleme, natürlich.
Ja, Verdauungsprobleme, das ist tatsächlich das Faszinierende, weil ich fand, dass das schon, also ich weiß, ich finde das lustig und ich weiß, mein Freundeskreis findet das lustig, aber sich dann wirklich auf die Bühne zu stellen und sagen, ich bin jetzt Künstler und bringe das auf der Bühne, war dann schon nochmal teilweise so eine Überwindung, wo ich mir dachte, okay, das ist schon noch ein bisschen absurd, also das an sich finde ich schon lustig, aber es ist dann überraschend, wie die Leute positiv darauf reagieren. Also einerseits, dass sie es lustig finden, andererseits, dass sie nach der Show zu mir kommen und mir von ihren Problemen erzählen, dass sie das genau kennen und dass sie froh sind, dass mal wer drüber redet und dass es extrem erleichternd und entspannend ist, dass da mal drüber gelacht werden kann und man sieht auch andere Leute lachen und man steht irgendwie nicht allein da. Und das ist eigentlich ein nicht geplanter, aber sehr, sehr schönes Ergebnis. Also das habe ich nicht kommen sehen.
Mission erfüllt.
Genau.
Wie gehst du eigentlich an die Sache ran? Also ich denke mir, du schreibst dir die Sachen auf, hast Notizen von Gags, von Themen und in der Ausarbeitung passiert das nicht, dass du dir dann denkst, je öfter du dir das durchliest, je öfter du das durchspielst, ist es eigentlich lustig und wie viel wird da weggestrichen, weil es irgendwie dann irgendwann sich nicht mehr richtig anfühlt, beziehungsweise wie testest du es aus, an wem testest du es aus, wie oft testest du aus, ob der Gag funktioniert oder probierst das erst auf der Bühne aus?
Sehr gute Frage. Also wie ich zu schreiben begonnen habe, also du wirst es ja schon merken, ich höre mich sehr, sehr gerne reden. und das macht es natürlich beim Schreiben dann einfacher. Also ich setze mich hin und ich achte nicht auf Grammatik oder Rechtschreibung, sondern schreibe einfach mal so, wie mir der Schnabel gewachsen ist. Und habe damit relativ viel Material. Ich habe dann eher umgekehrt das Problem, dass ich erkennen muss, was ist eigentlich die Pointe oder worauf will ich hinaus. Und dann Unnötiges eher wegstreichen. Das ist das, wo ich die größeren Probleme habe. Ich habe dann begonnen, irgendwie einen roten Faden zu suchen. Das waren dann eben im Endeffekt die Verdauungsprobleme, weil mir da persönlich eine recht lustige Geschichte passiert ist, die ich jetzt nicht spoilern werde, damit sich die Leute auch noch mein Programm anschauen werden. Und habe dann irgendwie einen Weg gefunden, wie das quasi das Grundgerüst für die Geschichte worden ist. Das heißt, ich erzähle einfach nur diese Geschichte und drifte dann immer wieder in andere Themen und andere Thematiken ab. Und das war eigentlich ziemlich cool, weil das hat sich sehr professionell für mich angefühlt, dass ich ein Programm habe, das Hand und Fuß hat, das eine laufende Geschichte ist, das eine Entwicklung irgendwie durchgeht mit verschiedenen Stadien. Und ja, man ist am Anfang dann wahnsinnig sensibel und stolz auf das, was man schreibt, vor allem, wenn es schlecht ist. Also ich habe dann gemerkt, man braucht wirklich auch ein bisschen zeitliche Distanz und Abstand und Ablenkung, damit man dann mal wieder zu dem Text zurückgehen kann und dann auch mal schlechte Sachen rausstreicht, wovon es jede Menge gibt. Und wenn man aber diesen Schritt mal hat, dass man sagt, okay, pass auf, eigentlich, das ist nicht so lustig, ich erkenne gar nicht, wo das hinführt, das streiche ich weg, dann gewinnt das Stück an Dichte und das macht es besser und das ist es definitiv wert. Und ja, dann austesten habe ich eigentlich tatsächlich halt nicht gemacht. Ich war da ganz naiv, glücklicherweise, und habe mir gedacht, wenn ich das lustig finde oder mir denke, das ist intelligent und lustig oder frech, dann wird das schon gut ankommen. Und ich habe da Gott sei Dank tatsächlich bis jetzt meistens recht behalten und habe dann jetzt nach einigen Aufführungen schon dann doch Stellen immer wieder überarbeitet oder ein bisschen abgeändert, wenn ich gemerkt habe, das kommt nicht so an. Es ist dann aber umso lustiger, wenn ein Witz, wo man denkt, der ist lustig, nicht funktioniert und dann eine Stelle, die gar kein Witz ist, ein Lacher ist. Mhm. Also es ist immer spannend, wie das Publikum reagiert und das ist ja auch, was die Interaktion so schön macht.
Wie gehst du damit um, wenn eben niemand auf deinen Joke reagiert? Also wenn man sich jetzt das Programm so ausmalt, wenn man das Programm dann auch übt, natürlich den Text und so weiter, dass man es auswendig kann, man redet da quasi auch auf diesen Joke hin. Also irgendwie, ich glaube, die Leute kriegen mit, okay, der hat sich jetzt gedacht, da lachen wir. Oder der hätte sich das jetzt, glaube ich, erwartet. Machen wir aber nicht. Wie reagierst du drauf?
Ja, ich würde jetzt, oder ich kann dir jetzt erzählen, wie ich gern darauf reagieren würde. Und das funktioniert dann in der Praxis nie. Also ich habe das im Privatleben tatsächlich sehr oft, dass ich Tage habe, wo ich das Gefühl habe, ich rede und die Leute finden es lustig. Und dann habe ich Tage, wo ich glaube, ich bin extrem witzig und niemand lacht. Und das finde ich im Privaten, finde ich das tatsächlich hysterisch lustig. Also wenn ich was sage, was lustig ist und ich lache und niemand lacht mit, dann ist es 10-mal lustiger für mich, als wäre der Witz jetzt, als wenn er angekommen wäre. Auf der Bühne denke ich mir das auch dann immer so und wünsche mir das und denke mir, ich mache dann einfach einen Scherz darüber, dass es jetzt überhaupt nicht lustig war, aber man wird dann doch schon ziemlich nervös. Ja, also ich glaube, es ist besser, man versucht sich es gar nicht anmerken zu lassen und es ist dann auch weniger auffällig, als wenn man dann den Leuten auch noch die Vorlage gibt, dass man ihnen jetzt eine lange Schweigepause gibt, auf einen Lacher wartet und dann zulässt, dass die Situation sehr weird und unangenehm wird. Gleichzeitig funktioniere ich unter dem Druck aber auch recht gut. Also wenn die Leute nicht lachen, dann mache ich weiter und hänge zumindest auf der Bühne da gar nicht so fest. Also ich habe ja dann meinen Text, wie es weitergeht und es hat jetzt schon einige Male funktioniert, also gehe ich davon aus, dass auch im Großen und Ganzen die Show auch funktionieren wird.
Funktionierst du spontan? Also was wäre, wenn du ein komplettes Text-Blackout hättest und nicht mehr weiter wüsstest? Wie würde es dich aus der Situation retten?
Ich hatte das tatsächlich schon mehrmals natürlich. Also als ich das zweite Mal mein Kabarett aufgeführt habe, war das auch wieder eine selbst organisierte Veranstaltung in Neufeld, wo wir eine Spendenaktion daraus gemacht haben. Und ich dachte mir, der erste Auftritt, also ganz, ganz naiv und dumm im Nachhinein eigentlich, aber ich dachte mir, okay, ich habe jetzt einmal den Auftritt gehabt und meine Freundin hat als Soufflöse agiert und das hat super funktioniert. Und ich dachte mir, dann brauche ich keinen Stichwortzettel oder irgendeine Hilfe, sondern ich nehme meine Freundin zur Not wieder als Soufflöse und hatte dann so ein Blackout, dass das war so in den ersten 15 Minuten auch noch dazu. Also, und sie hat mir dann die Sachen und die Stichwörter eingerufen und ich war überzeugt davon, dass ich noch nie gehört habe, wovon sie da redet.
Oh yeah.
Und das war schon so zuerst noch so, okay, haha, lustig, er hat einen Text vergessen und er kann jetzt weitermachen und dann kommt gleich drauf der nächste Hänger. Und dann habe ich gemerkt, okay, ich kann gerade nicht mal Sätze formen in meinem Hirn. Also es war wirklich ein kompletter Aussetzer. Und das war dann nicht mehr zu retten. Also man hat ansprechen müssen, dass ich jetzt den Text vergessen habe. Und ja, ich habe dann gesagt, okay, also Offenheit zahlt sich in solchen Momenten extrem aus. Also die Leute merken ja dann, ob man authentisch bleibt oder ob man jetzt in Panik gerät. Und wenn man in Panik gerät, dann ist es für die Leute auch unangenehm. Und das drückt die Stimmung. Wenn man jetzt aber gelassen oder versucht, gelassen zu bleiben und authentisch bleibt, dann sind die Leute wahnsinnig offen, dir eine zweite Chance zu geben und wahnsinnig dankbar, dass dass der Humor aufrechterhalten bleibt. Und im Endeffekt, ja, es war dann schon so, dass dann Familienmitglieder so gutmeinend reingerufen haben, wir machen eine Pause oder so als Vorschlag. Und ich habe mir gedacht, so, ich glaube, es ist noch schlimmer, wenn ich jetzt 10 Minuten Pause habe und dann wieder auf die Bühne muss. Also habe ich gesagt, nein, wir ziehen das jetzt schon durch, das ist jetzt unangenehm, da müssen wir alle gemeinsam durch. Und dann habe ich im Endeffekt Hampelmänner auf der Bühne gemacht und
oder sing was oder tanz deinen Namen, tu irgendwas, damit es weitergeht.
Es war, genau, Bewegung, ein bisschen Ablenkung, kurz Dampf ablassen und ja, mir war das extrem peinlich eigentlich und im Nachhinein wurde ich aber wahnsinnig gelobt dafür, dass das passiert und ich noch weitermachen kann. Also es ist immer spannend, wie die Eigenwahrnehmung und die Fremdwahrnehmung ist, weil das oft gar nicht zusammenpasst.
Gehst du auch darauf ein, dass du Philosoph bist, quasi, dass das dein Steckenpferd ist im Programm?
Nein, das habe ich tatsächlich noch gar nicht. Ich habe das für die Zukunft schon geplant. Ich weiß nur tatsächlich noch nicht, wie ich das umsetzen kann, weil ich noch nicht genau weiß, wie man die Brücke schlagt zwischen philosophischer Arbeit und Humor. Also es ist natürlich jetzt jedes Problem oder jedes Thema wurde philosophisch irgendwann mal gegründet oder vorausgesetzt oder beschrieben und das überschneidet sich natürlich. Das philosophische Arbeiten an sich ist aber halt eigentlich recht langsame Textlektüre, oft lesen, Sachen nicht verstehen.
Stehen sich da deine zwei Persönlichkeiten, beziehungsweise der Philosoph Sascha und der Kabarettist Sascha irgendwie im Weg, weil du dir denkst, na, du hättest da einen Text oder hättest da einen Witz und der Philosoph sagt dann irgendwie so auf der linken Schulter, na, es ist aber schon ein bisschen billig, also das hat keine Botschaft, das hat keine Tiefe und streichst das dann oder koexistiert das?
Na, ich glaube, dass ich da eine ganz gute Symbiose quasi zusammenbringe, also ich finde auch gerade so ganz plumpe Sachen sind oft so weird und mein Humor ist sehr komisch, glaube ich, also sehr untypisch vielleicht. Also ich weiß schon, was so die Mainstream-Meinungen sind und worüber man lacht, aber ich mag es ganz gerne, wenn man so ein bisschen in den untersten Regalen, wo man nicht nachschauen soll, ein bisschen tiefer wühlt. Und ich bin mir da nicht so gut, einen plumpen, seichten Witz zu bringen, wenn ich der Meinung bin, dass er lustig ist. Also ich möchte auch da ein Gleichgewicht irgendwie herstellen.
Wie bereitest du dich auf den Herkules 2023 vor, beziehungsweise was dürfen wir uns da erwarten am 11. November?
Ja, ich freue mich mega drauf und ich werde mich sehr brav vorbereiten, was natürlich die Textsicherheit angeht. Also ich neige schon ein bisschen zum in den Erzählermodus kommen. Ich glaube, das ist so eine Schwäche, wenn es jetzt um eine wirklich gute Vorstellung geht, weil ich dann anfange zu schwafeln und das macht den Witz länger und das ist nicht immer besser. Ich freue mich extrem drauf. Ich werde eben einen Ausschnitt so aus der ersten Hälfte von meinem Programm bringen. Da geht es, wie ich schon erwähnt habe, um Sex und die Verdauung. Es sind sehr schnelle Themensprünge in meinem Programm und ich glaube, das wird gerade in so einem kurzen Setting ganz dankbar angenommen oder denke ich, funktioniert ganz gut. Ja, und wir werden antesten, wie weit das Publikum bereit ist, mir zu folgen mit Lachern und wir werden schauen, ob wir eine Grenze erreichen oder übersteigen, wo die Leute vielleicht merken, dass sie gerade über was gelacht haben, worüber sie eigentlich nicht lachen sollten oder wollten und hoffentlich gibt es dann die Erkenntnis, dass wir da eigentlich alle im selben Boot sitzen.
Sehr schön.
Alle eine gute Zeit haben, genau.
Bei Onkel Schuppi, Sascha Ordner, geht die Liebe auch quasi durch den Darm. Und das hören wir und sehen wir dann am 11. November auf der Herkulesbühne im Veranstaltungszentrum Klagenfurt. Sascha, danke fürs Gespräch.
Ja, vielen Dank und bis am 11.11.
Lustig.
Alex und die Kabarettstars.